Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio, wo und wann Sie wollen.
Ich habe eins in der Tasche und Sie wahrscheinlich auch, ein Smartphone oder zumindest ein Handy. Telefonieren, Nachrichten schreiben, im Netz surfen, alles ganz bequem auf dem Display im handlichen Format. Fast immer und fast überall möglich. Das ist irgendwie schon toll, aber das Ganze hat einen hohen Preis. Einen Preis, den nicht wir Smartphone-Nutzer zahlen, sondern die Menschen in den Ländern, aus denen bestimmte Rohstoffe für diese Smartphones stammen. Bluthandys, warum unsere Smartphones so gar nicht smart sind, das ist unser Thema heute in Domradio weltweit. Ich bin Hilde Regeniter, schön, dass Sie zuhören. Bluthandys, warum unsere Smartphones so gar nicht smart sind, so heißt unsere Weltweit-Sendung heute im Domradio. Und unsere Reporter, die haben sich auf der Straße mal umgehört und die Leute gefragt, können Sie sich vorstellen, was mit Bluthandys gemeint ist? Mit dieser Frage haben sie bei einigen Kopfschütteln geerntet. Viele konnten tatsächlich so gar nichts mit dem Begriff anfangen, einige aber doch.
Das heißt, da sind Sachen drin verarbeitet, also Rohstoffe drin verarbeitet, die, glaube ich, in Afrika abgebaut werden und wo halt eben Leute geknechtet werden quasi, also ausgebeutet.
Wo die Erden, die darin verarbeitet werden, unter menschenunwürdigen Umständen gefördert werden. Man spricht ja von Blutdiamanten, die unter ähnlichen Bedingungen gefördert werden. Ich denke, das ist schon angemessen.
Das ist ein derber Begriff jetzt, ne? Ist klar, das soll ja eigentlich die Leute aufschrecken, denke ich mal, dass sie eher mehr drüber nachdenken, was sie kaufen.
Und genau das wollen wir heute hier tun. Darüber nachdenken, was wir da eigentlich kaufen, wenn wir Smartphones kaufen, woher die Rohstoffe stammen, mit denen diese Smartphones gemacht werden und warum die Umstände des Abbaus der Rohstoffe für viele Menschen zum blanken Horror werden. Gleich mehr. Domradio weltweit. Eigentlich müsste die Demokratische Republik Kongo ein richtig reiches Land sein, denn es gibt dort wahnsinnig viele, wahnsinnig wertvolle Rohstoffe. Auch viele der Metalle, die in unseren Smartphones verarbeitet werden, die stammen von dort her. Aber sehr viele Menschen im Kongo, die profitieren überhaupt nicht von diesem Reichtum. Im Gegenteil, sie leben nicht nur in Armut, sondern auch in ständiger Angst vor Rebellen, die sie malträtieren, vergewaltigen, misshandeln. Was das alles mit uns und mit unseren Mobilfunkgewohnheiten zu tun hat, das wollen wir im Laufe der Sendung klären. Bei mir im Studio ist jetzt Jörg Nowak vom katholischen Hilfswerk Mission. Hallo Herr Nowak.
Hallo.
Herr Nowak, so langsam spricht sich rum, dass da mit unseren Smartphones was nicht so ganz in Ordnung ist, dass in ihnen diese sogenannten Konfliktrohstoffe stecken. Missio macht schon seit einer ganzen Weile darauf aufmerksam. Haben Sie schon sowas wie einen Bewusstseinswandel in Sachen Smartphone ausgemacht?
Also ich glaube schon, dass das so langsam Wirkung zeigt, dass man weiß, es gibt Verstrickungen. Der Krieg im Kongo hat etwas mit unseren Smartphones zu tun und es dauert natürlich auch schon viel zu lange. Wenn man zurückblickt, eigentlich geht die Thematik zurück in etwa auf das Jahr 2000, als auf dem Mobilfunkmarkt unheimlich viele Handys nachgefragt wurden und plötzlich gewisse Mineralien nicht mehr auf dem Weltmarkt zur Verfügung standen. Und dann haben Rebellen im Kongo mitbekommen, oh, wir suchen normalerweise nach Gold und nach Silber, da gibt es noch ein anderes Mineral und das war so der Zeitpunkt, das ist ja jetzt schon ungefähr 14 Jahre her, wo es auch einen UN-Report gab, der auf diese Thematik aufmerksam gemacht hat. Seitdem weiß man das und ziemlich lange ist nichts passiert und ich habe den Eindruck, seit zwei, drei oder einigen Jahren kommt man an dieser Thematik nicht mehr vorbei und ich hoffe, da kommt eine Dynamik rein und eine Bewegung.
Wie haben Sie bei Missio reagiert, als Sie damals eben auch zum ersten Mal von diesen Problemen gehört haben?
Ja, wir haben unter anderem von unseren Projektpartnern auch dadurch erfahren. Natürlich hatten wir schon vorher die anderen Hintergrundinformationen wie den UN-Report über die Verstrickungen der Unternehmen und die Geschäfte mit den Rebellen. Aber unsere Projektpartner im Kongo setzen sich ein für Frieden und Versöhnung. Und ganz konkret bedeutet das, dass sie unter anderem Opfer von des Bürgerkrieges, Opfer von sexueller Gewalt psychologisch und seelsorgerisch betreuen. Und in diesen Traumazentren, die Missio unterstützt, gab es Menschen, die erzählt haben, sie sind von den Rebellen entführt worden, Frauen sind brutal vergewaltigt worden und sie mussten in Gold- und Koltanminen nach diesen Mineralien suchen. Und mir hat noch in diesem Jahr bei einer Reise im Kongo zwei Frauen erzählt, dass sie das Gold und Koltan, welches sie geschürft haben, in kleinen Säcken sammeln mussten. Und dann gab es alle 1 bis 2 Wochen dort tief im Dschungel, hörte man plötzlich Helikopter, die sich näherten. Und sie mussten dann dieses Gold und Koltan dorthin schaffen. Und diese Helikopter hätten Nahrungsmittel und Waffen gebracht. Und im Helikopter hätten sich auch Weiße befunden, nicht nur afrikanische Piloten. Und dadurch sind uns durch unsere Projektpartner die Zusammenhänge so deutlich geworden, weil man sich natürlich auch fragt, woher weiß ein Helikopterpilot mit einem Weißen an Bord, wo sich denn die Rebellen befinden. Und da gibt es Kontakte, da wissen die, wo diese wertvollen Mineralien sich befinden, und diese Verstrickung gibt es.
Sie selbst waren schon mehrfach im Kongo, haben verschiedenste Projekte besucht, die Traumazentren, die Sie gerade angesprochen haben. Sie haben ganz viele unterschiedliche Leute kennengelernt. Was ist Ihr Eindruck? Wo steht das Land im Moment? Wie geht es den normalen Menschen?
Also ich glaube, den normalen Menschen geht es noch sehr, sehr schlecht. Die Überfälle durch die Rebellen halten auch an. Das verschiebt sich teilweise von Region zu Region. Viele Menschen sagen, dieser Reichtum der Demokratischen Republik Kongo ist ein unheimlicher Fluch. Einige sagen, nehmt unsere Mineralien, aber lasst uns bitte in Ruhe. Und andere sagen, unser Land hat sehr viele reichhaltige Mineralien und wir wollen unter fairen Bedingungen und ohne Angst und Furcht vor Rebellen oder vor korrupten Regierungssoldaten wollen wir arbeiten. Wir wollen dieses Gold und Koltan und andere Mineralien den ganzen Unternehmen zur Verfügung stellen, aber wir wollen Sicherheit, wir wollen vor den Rebellen geschützt werden, wir wollen Frieden und wir wollen ein gerechtes Einkommen. Und das ist, glaube ich, ein langer Prozess, bis das endlich möglich ist.
Im Moment ist es eigentlich nur möglich, an den Symptomen zu arbeiten, also Traumazentren, da was zu tun. Was machen Sie noch? Was haben Sie noch für Projekte, die Sie da unterstützen?
Also wenn man sich anschaut, der Schaden, der durch diesen blutigen Konflikt entsteht, dass nicht nur Frauen, sondern auch Männer und Kinder brutal vergewaltigt werden, dass eine Verrohung der Gesellschaft herrscht, dass Frauen, die vergewaltigt wurden und schwanger zurückkommen, von der Dorfgemeinschaft verstoßen werden, von dem Ehemann, um da wirklich diesen Schaden abzumildern, den Frauen und den betroffenen Familien zu helfen. Das ist eine riesige Projektarbeit. Also wenn man sich vorstellt, dass Kinder diskriminiert werden, weil der Vater ein Rebell ist, dass die nicht zur Schule gehen können, dass die stigmatisiert werden, dass das Risiko ist, wenn diese Kinder der Rebellen weiter so ausgegrenzt werden, dass sie vielleicht zurück in den Busch gehen und selber Rebellen werden. Also dieser Versöhnungs- und Heilungsprozess und die Friedensarbeit ist ein riesiges Projekt, in das Missio sehr, sehr viel Spenden auch investiert, und das ist unbedingt notwendig, damit der Kongo eine Chance hat für eine friedliche Zukunft.
Jörg Nowak vom katholischen Hilfswerk Missio. Missio hilft nicht nur ganz konkret in der Demokratischen Republik Kongo mit Bildungs- und Medizinprojekten und vor allem auch mit Traumaarbeit für Gewaltopfer. Missio engagiert sich auch schon seit langem dafür die Menschen hier bei uns darauf aufmerksam zu machen, eben auf diese Problematik der Bluthandys. Das ist auch Sinn und Ziel unserer Sendung heute. Und gleich als nächstes wollen wir kurz den Konflikt hinter den Konfliktrohstoffen aus dem Kongo beleuchten. Domradio weltweit, da sprechen wir heute über sogenannte Bluthandys. Es geht darum, warum unsere Smartphones so gar nicht smart sind, denn in den Mobilfunkgeräten, da stecken Bodenschätze und Mineralien aus Konfliktgebieten, besonders auch aus der Demokratischen Republik Kongo. Das Land im Herzen Afrikas ist ein besonders krisen- und konfliktgeschütteltes. Und um was für einen Konflikt bzw. um was für Konflikte es da überhaupt geht, darüber möchte ich jetzt sprechen mit Friedel Hütz-Adams. Er ist Rohstoffexperte beim Südwind-Institut, einem Verein, der nach gangbaren Wegen zu einer gerechteren Weltwirtschaft forscht. Herr Hütz-Adams, erstmal schön, dass Sie da sind.
Ja, guten Tag.
Sie haben sich ganz intensiv mit den Konfliktmineralien aus dem Kongo befasst und damit natürlich auch mit dem Konflikt, der dahinter steht. Jetzt muss man sagen, die Ausbeutung hat im Kongo eine sehr lange Tradition. Das ging schon mit der Jagd nach Sklaven im 15. Jahrhundert los. Der belgische König, in dessen Privatbesitz das Terrain dann ab 1885 fiel, der hat dann gnadenlos weitergeplündert, ne?
Ja, man schätzt, dass in der Zeit der Herrschaft dieses Königs mindestens 3 Millionen Menschen direkt oder indirekt an den Folgen der Ausplünderung gestorben sind. Also das war für das Land eine einzige Katastrophe. Das war, es hat dann dazu geführt, dass es weltweit Proteste gegen diese brutale Herrschaft gab und dass er das Land dann an die belgische Krone 1908 abtreten musste. Also selbst in Zeiten der weltweiten Kolonialreiche hat er nochmal überall eins draufgesetzt und da auch zum Teil schon mit Söldnerarmeen, mit Kindern operiert, die er rekrutiert hat als Soldaten mit weißen Kindern, die dann eben seine Plünderungszüge durchgeführt haben.
Und da ging es eben auch schon um dieselben Rohstoffe wie heute?
Es ging damals noch hauptsächlich um Elfenbein und Kautschuk, also die großen Mineralvorkommen im Osten des Kongos, vor allen Dingen Kupfer, aber auch Kobalt und Uran, die wurden dann von den belgischen Kolonialherren erst so in den 20er, 30er Jahren erschlossen, waren damals aber auch schon sehr wertvoll. Das Uran aus den Atombomben in Hiroshima und Nagasaki stammte zum größten Teil aus dem Kongo. Und man hat dann damals auch die strategische Bedeutung einiger dieser Rohstoffe erkannt, gerade vom Uran. Und die Belgier haben dann auch versucht, als es dann darum ging, wird das Land unabhängig, gerade den Osten des Kongos erstmal zu behalten. Und das war die Wurzel des ersten Bürgerkrieges um 1960.
1960 ist dann auch die Zeit des Endes der Kolonialzeit, die Ermordung des ersten Regierungschefs Lumumba und dann kam mit Mobutu ein waschechter Despot an die Macht und auch der wusste durchaus diese Bodenschätze für seine Zwecke zu missbrauchen.
Also Mobutu ist dann mit westlicher Hilfe 1965 an die Macht gekommen und er war sozusagen im Kalten Krieg unser Mann in Zentralafrika. Der konnte frei schalten und walten, alle wussten, wie korrupt er ist, alle wussten, dass er die Bodenschätze gnadenlos ausplündert und auf den Weltmarkt verkauft, aber er war halt unser Verbündeter. Und das Ganze geriet erst ins Wanken, so als die Mauer fiel nach 1989, wo man ihn einfach nicht mehr brauchte und dann die Gelder auch zurückgefahren hat. Und da ist er aber auch schon hingegangen im Osten des Kongos, um weiterhin Rohstoffabbau machen zu können. Also die großen Minenbetriebe waren mehr oder minder am Ende, weil er zu viel Geld daraus gezogen hat und hat in einigen Gebieten den Abbau von Diamanten oder Gold freigegeben für Kleinschürfer. Und damals entstanden schon so die ersten Wildweststrukturen in diesen Abbaugebieten. Das war noch vor dem Bürgerkrieg, der zu seinem Ende führte.
Ein anderer Bürgerkrieg, der Völkermord in Ruanda Mitte der 90er Jahre, der hatte auch ganz konkrete Auswirkungen auf die Demokratische Republik Kongo.
Ja, es kam damals, viele erinnern sich vielleicht auch noch an die Bilder, mehr als 1 Million Flüchtlinge aus Ruanda in den Kongo. Es waren allerdings zum größten Teil Flüchtlinge, die sich aus den Gruppen zusammensetzten, die den Völkermord verübt hatten. Und die hatten ja dieses riesige Flüchtlingslager in Goma und wurden teilweise auch von Mobutu unterstützt.
Das heißt, da kamen wirklich die Mörder rüber die Grenze?
Ja, die haben auch, also eine Freundin von mir hat damals als Ärztin in einem der Lager gearbeitet, die haben in den Lagern Marschierplätze, Übungsplätze gehabt. Die haben vorgehabt, von dort aus wieder den Kongo zu Ruanda zu erobern und haben dann Geld gesammelt, Unterstützung gesammelt und Mobutu hat sie unterstützt und irgendwann hat sich dann eine Koalition aus Rebellentruppen gebildet, die es im Kongo immer schon gegen Mobutu gegeben hat, die aber nie sehr mächtig waren und die wurden dann von Ruanda, aber auch von Burundi und Uganda unterstützt. Aus den Ländern waren auch Rebellentruppen, die im Kongo ihre Basis hatten und ihre Heimatländer angriffen und die zusammen sind dann 1996 losmarschiert und haben Mobutu dann vertrieben.
Das war der Beginn des ersten Bürgerkriegs im Kongo. Es folgte dann ein weiterer Bürgerkrieg und bis heute sind weite Teile des Landes eben nicht befriedet. So zum Beispiel auch die Region Kivu im Osten, die besonders rohstoffreich ist.
Ja, was dann passiert ist, ist, dass Rebellen die Macht übernommen haben. Das war damals noch Kabila Senior, auch mit Unterstützung des Westens. Aber auch er ist dann im Osten zum Teil nicht so gegen die verschiedenen Rebellenfraktionen vorgegangen, wie die Nachbarländer sich das wünschten. Und dann hat es den zweiten Kongo-Krieg ab 98 gegeben, wieder mit massivem Eingreifen aus Ruanda und Uganda. Aber auch weitere Nachbarländer haben eingegriffen. Und sowohl Nachbarstaaten als auch Rebellentruppen haben angefangen, mit dem Verkauf von Rohstoffen ihren Kampf zu finanzieren. Sie haben erstmal volle Lager vorgefunden, haben die ausgeplündert. Und damals waren Preise insbesondere für Tantal, einen Rohstoff, auf den wir ja nachher noch eingehen werden und der für Handys wichtig ist, sehr, sehr teuer. Und dann haben sie entdeckt, wir können ja nicht nur Lager ausplündern, wir können auch Leute dazu bringen, weiterhin abzubauen und haben dadurch eine dauerhafte Einnahmequelle.
Was ist der Ist-Zustand? Also was sind heute die Hauptakteure in dem ja noch immer andauernden Konflikt?
Es hat vor kurzem eine UNO-Studie gegeben, die hat alleine im Osten des Kongos, also in dieser Kivu-Region, die ungefähr so groß ist wie Frankreich, 22 verschiedene Rebellengruppen identifiziert. Also es gibt immer noch eine Vielzahl von größeren und kleineren Splittergruppen. Dazu gibt es immer noch verstreute Milizen, die sich aus den Völkermördern von Ruanda rekrutieren. Die sind auch immer noch im Kongo aktiv. Es gibt weiterhin Milizen aus Uganda, die aktiv sind. Und dazu gibt es halt noch die Regierung mit ihren Soldaten. Es gibt UNO-Truppen. Und die ganze Landschaft ist sehr, sehr zerklüftet. Und Fronten wechseln auch ständig, auch Bündnisse wechseln ständig. Es gibt immer wieder Bündnisse zwischen Rebellengruppen, aber auch Rebellengruppen, die dann in die Regierungsarmee eingenommen werden.
Eine ziemlich unübersichtliche Lage. Friedel Hütz-Adams war das vom Südwind-Institut über die Hintergründe der Konflikte, des Konflikts im Kongo. Denn verschiedene Rebellengruppen im Land, die finanzieren ihre Kriege mit den Einnahmen aus dem Rohstoffhandel. Gängige Praxis dieser Rebellen ist es, aus den Dörfern Menschen zu entführen und zu Minenarbeit zwangs zu rekrutieren und speziell Frauen brutalst zu vergewaltigen. Um das Leid der Frauen in der Demokratischen Republik Kongo geht's gleich weiter, gleich nach den Nachrichten. Sie hören Domradio weltweit. Für Frauen ist die Demokratische Republik Kongo eines der gefährlichsten Länder der Welt. Laut einer US-amerikanischen Gesundheitsstudie werden dort jede Stunde 48 Frauen vergewaltigt. Die meisten in den Krisenprovinzen Nord- und Süd-Kivu. Diese Übergriffe, die haben nach dem Völkermord in Ruanda vor 20 Jahren angefangen. Damals waren viele Mörder aus Ruanda über die Grenze in den benachbarten Ostkongo gekommen. Heute gibt es schier unzählige, auch kongolesische Rebellengruppen, die die Menschen auf dem Land überfallen, entführen, vergewaltigen und oft auch töten. Im Auftrag der Erzdiözese von Bukavu betreut Therese Mema Opfer und Angehörige. Rebecca Hillauer hat die Sozialarbeiterin bei ihrer Arbeit begleitet.
Das Traumazentrum der Ortschaft Muresa im Ostkongo. Therese Mema sitzt im Chambre d'écoute, dem Zuhörzimmer der Sozialstation. Eine junge Frau erzählt ihr, wie sie von bewaffneten Milizen verschleppt und vergewaltigt worden ist. Therese Mema hört ihr aufmerksam zu, wie schon unzähligen anderen Frauen.
Case of a woman who have been raped. She was 32 years.
Eine Frau, sie war 32 Jahre alt, war in ihrem Dorf von den Rebellen vergewaltigt worden. Während sie deswegen noch weinte, haben die Rebellen ihr befohlen, sie solle ihre Beine spreizen. Dann haben sie ein Stück Plastik erhitzt, bis es schmolz, und die heiße Masse in ihre Genitalien tropfen lassen. Ihre ganzen Geschlechtsteile und Oberschenkel waren verbrannt.
Therese Mema ist jedes Mal aufs Neue erschüttert, wenn sie die Geschichten der Frauen hört. Im Auftrag der Kommission für Gerechtigkeit und Frieden der Erzdiözese von Bukavu betreut die Sozialarbeiterin Opfer und Angehörige in den Rebellengebieten. Die Milizen plündern dort die Bodenschätze und tauschen die Rohstoffe gegen Waffen. Mit ihnen terrorisieren sie die Menschen in den Dörfern, die den Übergriffen hilflos ausgeliefert sind.
70 years people. 11-month-old children have been raped by the rebels.
Die Rebellen vergewaltigen 70-jährige Großmütter und 11 Monate alte Säuglinge.
These people are really like a animal, I can say.
Diese Männer sind wie Tiere, kann man sagen.
Auch die junge Frau, die an diesem Tag zu Therese Mehmanns Zuhörzimmer gekommen ist, hat Schreckliches erlebt. Kurz nach ihrer Hochzeit war Solange von Rebellen verschleppt worden. Nach einem Monat als deren Sexsklavin konnte sie fliehen, wurde jedoch schwanger und gebar eine Tochter. Für ihren Ehemann, berichtet sie, sei es nach wie vor schwierig, die Kleine anzunehmen.
Nach unserem letzten Beratungsgespräch war er ein bisschen freundlicher. Ich habe den Haushalt gemacht, gekocht und seine Wäsche gewaschen und erst aufs Feld gegangen. Und manchmal ist er nach Hause gekommen und hat mich freudig begrüßt. Das war herrlich. Aber dann ist meine Tochter krank geworden und die Behandlung hat fast unser ganzes Geld verschlungen. Mein Mann hat gesagt, vielleicht ist sie ja krank, weil sie Rebellenblut in sich hat. Als er das sagte, war das wie ein Schock und ich wurde sehr traurig.
Eine vergewaltigte Frau bedeutet im Kongo Schande für die Familie und die Gemeinde. Ein durch Vergewaltigung entstandenes Kind führt allen diese Schande jeden Tag vor Augen. Die Kommission für Gerechtigkeit und Frieden der katholischen Kirche in Bukavu hat deshalb mit Unterstützung der Hilfsorganisation Missio Traumazentren für Vergewaltigungsopfer und ihre Angehörigen aufgebaut. Sozialarbeiterin Therese Mema.
The mothers who are pregnant
Die meisten Frauen begreifen nach der Geburt, dass die Kinder keine Schuld daran haben, was passiert ist, und lieben ihre Kinder. Aber die Ehemänner und die Angehörigen sagen, das Kind muss weg. Viele Kinder landen dann auf der Straße. Wir haben angefangen, die Familien und Gemeinden für dieses Problem zu sensibilisieren. Wir erklären ihnen, dass viele dieser Kinder Diebe oder andere Kriminelle werden. Wir können das verhindern, wenn wir ihnen eine gute Bildung mitgeben. Schließlich sind sie die kommende Generation im Kongo.
Der Ehemann der jungen Solange hätte das begriffen, meint Therese Mema. Er käme öfters mit ins Zuhörzimmer, um sich auszusprechen. Hilflos musste er damals mit ansehen, wie die Rebellen seine Frau entführten. Solange hofft, dass er mit der Zeit vergessen und ihre kleine Tochter liebgewinnen kann.
Früher hat er nie mit ihr gespielt, aber seitdem wir zur Beratung gehen, schon. Manchmal, wenn ich die Hausarbeit mache, kümmert er sich um sie. Ich bin dann ganz glücklich. Ich fühle mich wie im Paradies, wenn er mein Kind in den Arm nimmt.
Therese Mema sieht langfristig nur eine Hoffnung, dass die Rebellen keine Geschäfte mehr mit Bodenschätzen machen können. Etwa mit Tantal, das in Digitalkameras, Laptops und Handys verbaut wird. Nur ein fairer Handel, meint die Sozialarbeiterin, könne den Menschen im Ostkongo Frieden bringen.
It is in this way that will help the Congolese population to get peace.
Nur ein fairer Handel mit Bodenschätzen kann den Menschen im Kongo am Ende Frieden bringen. Der Weg bis dahin ist noch weit. Mögliche Wege beschäftigen uns heute auch in Domradio weltweit. Und gleich als nächstes sprechen wir noch einmal ausführlicher über einen der wichtigsten Konfliktrohstoffe, das Coltan. Domradio weltweit, heute zum Thema Bluthandys und bei der Frage, warum unsere Smartphones so gar nicht smart sind, da kommen wir jetzt um einen ganz bestimmten Bodenschatz nicht herum, um das Erz Coltan nämlich und die Frage an Friedel Hütz-Adams vom Südwinds-Institut. Coltan, da stecken ja zwei Metalle drin, ne?
Ja, im Kongo wird es immer als Coltan bezeichnet, weil Kolumbit und Tantalit in diesem Erz vorkommt. Und das, was wir aber für viele Elektrogeräte brauchen, ist tatsächlich das Tantal. Das Tantal hat so die Eigenschaft, dass es auf kleinstem Raum hohe Spannungen speichern und auslösen kann. Also wenn so ein Handy anspringt oder auch ein Laptop oder eine Playstation, wenn ich da sehr, sehr hohe Spannungen brauche, dann komme ich um den Stoff Tantal kaum drum rum.
Also beim heutigen Stand der Handys ist das einfach noch nicht ersetzbar?
Nach allem, was mir die Techniker sagen, ich bin da kein Techniker, ist es nicht ersetzbar. Und das hat eben auch dazu geführt, dass als so der erste Handyboom und der erste Laptopboom so Ende der 90er losging, der Preis für dieses Tantal durch die Decke ging, weil es gibt nur relativ wenige Vorkommen weltweit. Und auch wenn man nur vielleicht 1500, 1800 Tonnen im Jahr davon verbraucht, man muss die erstmal haben.
Also in jedem Smartphone steckt nur eine ganz, ganz kleine Menge davon drin, aber man braucht sie eben erstmal. Und da ist jetzt die Region, über die wir schon gesprochen haben, sehr, sehr wichtig. Der Osten der Demokratischen Republik Kongo. Da gibt es nämlich besonders viele Coltanminen. Was hat das für Folgen?
Ja, das Coltan im Kongo hat für die Rebellen, aber auch für Kleinschürfer den unschätzbaren Vorteil, dass ich das mit relativ wenig Aufwand abbauen kann. Ich habe diese Brocken, die gesteinshaltigen Brocken, die am Ufer, zum Teil auch auf den Hügeln, im Sand vorhanden sind und ich muss das Ganze nur auswaschen. Ich muss also nicht riesige Gruben mit LKWs und Baggern graben, sondern ich kann das per Handarbeit machen. Und das hat zum einen dazu geführt, dass viele Menschen im Kongo angefangen haben, ähnlich wie bei Gold und Diamanten, Coltan abzubauen, um überhaupt Geld zu verdienen. Ja, und auf der anderen Seite haben die Rebellen das dann als lukrative Einnahmequelle gesehen, neben anderen, aber eben auch als eine sehr wichtige Quelle, um Geld zu verdienen und so den Sold ihrer Soldaten zu zahlen, Waffen zu kaufen und so weiter.
Wir haben ja eben schon gesagt, das ist jetzt nicht wirklich neu. Da gab es schon UNO-Berichte drüber, über diese Problematik Anfang der 2000, also um 2000 rum, 2001 glaube ich. Und da fragt man sich natürlich schon, auf so viel Leid, wir haben das gerade sehr eindrücklich in dem Beitrag gehört, da müssten die Industrienationen doch eigentlich längst schon viel wirksamer reagiert haben. Denn wir wissen ja einfach, was da los ist mit dem Coltananbau. Warum ist das so schwierig?
Naja, es hat damit angefangen, dass Unternehmen, die weiter runter die Wertschöpfungskette sind, also die das Tantal dann nur verarbeiten oder dann auch in Handys einbauen, zu Anfang erstmal abgestritten haben, dass sie überhaupt verantwortlich sind und gesagt haben, fragen Sie bei denen nach, die mit dem Rohstoff handeln. Und als es dann darum ging, die zu identifizieren, die mit dem Rohstoff handeln, ist viel auch einfach in den Schmuggel abgewandert. Also ich habe relativ kleine Mengen, die relativ viel wert sind. Das ist ein idealer Stoff für Rebellen. Das wird in Säcke verladen, in Helikopter oder in Kleinflugzeug geladen, über die Grenze geflogen. Ja, und dann findet es irgendwie den Weg in die Verarbeitungsbetriebe, wovon allerdings auch ein sehr großer in Deutschland ist. Und anfangs haben die dann abgestritten, dass sie dafür verantwortlich sind und haben gesagt, das muss die Regierung vor Ort machen. Und richtig Druck ist erst da reingekommen, seit es in den USA ein Gesetz gibt, den sogenannten Dodd-Frank Act. Und das schreibt in den USA an börsennotierten Unternehmen jetzt vor, dass sie nachweisen müssen, ob sie Tantal oder auch Zinn, Gold und Wolfram, also es sind noch drei andere Metalle betroffen, aus dem Osten des Kongos kaufen. Und wenn sie es von da kaufen, müssen sie jetzt belegen, dass es nicht aus Rebellengebieten stammt. Mhm. Und das Besondere an diesem Gesetz ist, dass es nicht nur für die Rohstoffhändler gilt, sondern auch für die Endnutzer, also auch für die Apples und Dells und anderen Firmen dieser Welt, die an US-Börsen notiert sind.
Also das ist eigentlich ein Riesenfortschritt, oder?
Danach ist richtig Bewegung da reingekommen. Mir hat mal einer aus der Branche gesagt, ein Jahr dieses Gesetz hat mehr gebracht als 10 Jahre Diskussion über UNO-Berichte, weil eben ein bestimmtes Datum im Raum stand, und das war jetzt im Juni diesen Jahres, wo Unternehmen dazu in der Lage sein müssen, das zu belegen. Das hat in der Branche zuerst eine gewisse Panik ausgelöst, weil sie alle dachten, das kriegen wir nie hin. Dann gab es auch eine Enttäuschung, weil jetzt ganz viel Tantal und auch Zinn und Gold geschmuggelt werden, weil man hatte gar nicht die Möglichkeiten im Kongo so schnell Kontrollsysteme aufzubauen. Aber jetzt ist man dann doch Schritt für Schritt dabei, den Handel mit diesen Rohstoffen transparenter zu machen.
Tatsächlich kann man sich ja vorstellen, dass das nicht so ganz einfach ist. Das ist eine wirklich lange Kette dann, Produktions- und Handelskette. Was ist da jetzt der Ist-Zustand? Sie haben gesagt, da ist schon viel passiert. Also es ist schon sehr viel transparenter geworden, wenn man das will.
Ja, man kann Ketten aber auch drastisch verkürzen. Also die Ausrede der Industrie, so eine Kette geht über 10, 15 Stufen. Das tut mir leid, aber das kann ich nicht mehr hören. Es gibt ganz einfache Systeme, die man jetzt bei Zinn oder bei Coltan macht. In den Minen wird das Zeug in Säcke abgefüllt. Diese Säcke werden kontrolliert, verblombt und da kommt eine Nummer drauf. Und dann haben sie einen Weiterverarbeiter, der sich verpflichtet, nur verblombte Säcke zu öffnen und zu verarbeiten. Und dann kann ein großes Mobilfunkunternehmen hingehen und alle seine Lieferanten anweisen, wenn ihr Tantal braucht oder auch Gold, ihr kauft es nur bei Schmelzen, die verblombte Säcke aus dem Kongo öffnen. Das ist ein ganz einfacher Prozess. Wenn ich aber dazwischen noch mehrere Zwischenhändler habe, die Spuren verschleiern und einen Teil der Schmelze hier mache und einen anderen dahin aufteile und hier ein bisschen mische und da ein bisschen mische, dann ist es undurchsichtig. Jetzt, wo der Druck da ist und der Wille von großen Unternehmen da ist, läuft's.
Vielleicht noch ein Wort dazu. Manch einer könnte ja denken, Mensch, wenn das so ist und ich das doch nicht bis ins letzte Detail nachverfolgen kann, immer noch nicht, dann wäre es doch sinnvoll, das Coltan aus dem Kongo zu boykottieren. Das ist aber der falsche Weg, sagen Sie ganz klar.
Also es gibt im Kongo rund 2 Millionen Kleinschürfer, die Tantal, das sind etliche 10.000, Gold und Diamanten abbauen und dazu noch Wolfram und Zinn und so weiter. Wenn diese nicht mehr arbeiten können, weil es einen Boykott gegen dieses Land gibt, besteht die Gefahr, dass die Konflikte zunehmen, weil die Leute werden irgendwo von leben müssen und viele sind Ex-Rebellen oder könnten von Rebellen angeworben werden. Wir brauchen einen transparenten und fairen Handel mit dem Kongo und da müssen auch die Unternehmen, die weiter die Kette runter sind, bitte Geld rein investieren. Der Dodd-Frank Act zwingt jetzt US-Unternehmen dazu. Wir kämpfen mit einer Koalition dafür, dass die EU, die sich bis jetzt erstmal auf freiwillige Richtlinien für Unternehmen nur einigen will.
Das heißt, im Moment hinken wir in der EU tatsächlich den USA hinterher in diesem Punkt.
Die EU ist im Moment dabei, die US-Regeln aufzuweichen, weil wenn die europäischen Unternehmen das nur freiwillig machen müssen, dann haben die US-Unternehmen ein Argument gegenüber der eigenen Regierung, die Regelung wieder abzuschaffen, weil sie sagen, wir sind im Nachteil. Die EU muss hier dringend aktiv werden.
Aber eine Initiative aus Europa zumindest ist das sogenannte Fairphone. Das kommt aus den Niederlanden. Auf die Details kommen wir in der Sendung noch genauer zu sprechen. Aber was zeigt dieses Fairphone in Ihren Augen?
Na, das Spannende am Fairphone ist für mich nicht, wie viele 1000 Geräte die verkaufen. Das ist eine Nische. Das Spannende ist für mich, dass es so ein Dutzend Leute aus Holland geschafft haben, eine Kette transparent zu machen. Ich habe mit großen Vertretern von großen Unternehmen vor 2 Jahren noch zusammengesessen und die haben mir gesagt, das geht nicht. Die Kette ist so komplex, das kriegen wir alles nicht hin. Und denen kann ich mittlerweile sagen, 12 Leute in Holland haben es geschafft. Ihr habt hunderte Leute in der Forschung. Ihr habt alle möglichen netten Programme auf euren Rechnern und auf euren Handys, wo jeder rausfinden kann, wann, wo, wer mit dem Ding telefoniert, der mit mir befreundet ist. Und dann erklären die mir, dass sie ihre Rohstoffkette nicht nachverfolgen können. Das Fairphone hat es gezeigt und das ist ein wichtiges Druckmittel.
Es hat einfach gezeigt, es geht. Friedel Hütz-Adams war das vom Südwind-Institut für Ökonomie und Ökumene über das Konflikt Erzkoltan und wie es fairer abgebaut und vertrieben werden könnte. Vielen Dank, dass Sie uns die Hintergründe erklärt haben. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und wir haben jetzt das Stichwort Fairphone schon gehört. Um dieses doch deutlich fairere Smartphone sprechen wir gleich noch ausführlicher in der kommenden Stunde. Aktion Saubere Handys, so heißt eine Kampagne des katholischen Hilfswerks Missio in Aachen. Und diese Kampagne informiert über die Zusammenhänge von systematischen Vergewaltigungen im Ostkongo und dem Abbau von Bodenschätzen. Zum Beispiel dem Metall Tantal, das für die Produktion von Mobiltelefonen verwendet wird. Inzwischen ist in Europa aber das erste Smartphone mit mehr oder weniger konfliktfreien Mineralien auf dem Markt. Und Rebecca Hillauer, die hat mit dem kongolesischen Priester Justin Nkun Sie über die Hintergründe gesprochen.
Das große Problem ist, dass es auf dem Land immer noch Rebellen gibt, die die Menschen terrorisieren. Und dazu benutzen sie die Bodenschätze. Sie beuten die Rohstoffe illegal aus und verwenden das Geld, um Waffen zu kaufen und Krieg gegen ihre Landsleute zu führen. Bezeichnenderweise findet der Krieg vor allem in den Gebieten statt, in denen der Boden besonders reich ist.
Der Priester Justin Kunzi weiß, wovon er spricht. Als Beauftragter für Menschenrechte leitet er den Ausschuss für Gerechtigkeit und Frieden der Erzdiözese von Bukavu. Die Hauptstadt der Provinz Nord-Kivu liegt im Osten der Demokratischen Republik Kongo nahe der Rebellengebiete. Auch 10 Jahre nach dem offiziellen Ende des Bürgerkriegs ist hier noch immer kein Friede eingekehrt. Die Rebellen vergewaltigen weiter Frauen und Mädchen auf brutalste Art und Weise. Und sie plündern die Rohstoffe, die Männer und Jungen mühsam aus der Erde holen.
Wir nennen sie Blutmineralien, weil man sie nur mit Gewalt und dem Leiden der Menschen vor Ort bekommt.
Nach Schätzungen von Menschenrechtsorganisationen erwirtschaften die Rebellen mit dem illegalen Handel jährlich bis zu 225 Millionen US-Dollar. Ausgebeutet wird vor allem das Erz Coltan, aus dem das seltene Tantal gewonnen wird. Dieses Metall wird für Kondensatoren in Digitalkameras, Laptops und Mobiltelefonen verwendet. Die Hilfsorganisation Missio hat deshalb in Deutschland die Aktion Saubere Handys ins Leben gerufen, die die Konsumenten für diese Zusammenhänge sensibilisieren soll. Durch ihre Unterschrift sollen sie dann Druck ausüben auf die Handyhersteller, damit diese für ihre Handys keine Blutmineralien mehr verwenden.
Die geplünderten Bodenschätze aus dem Kongo werden nicht direkt nach Europa transportiert, sondern sie gehen vorher durch viele Länder. Und von Land zu Land werden sie anders deklariert. Das funktioniert, weil internationale Firmen mit Rebellen im Kongo und Zwischenhändlern in den Nachbarstaaten gemeinsame Sache machen. Es ist kein Geheimnis, wie die Mineralien außer Landes gelangen. Die Luft- und Schifffahrtsgesellschaften, die zwischen dem Kongo und anderen Staaten verkehren, sind allgemein bekannt.
Ein Bericht der Vereinten Nationen hat diese Missstände bereits vor 10 Jahren angeprangert, doch keiner der führenden Hersteller hat daraus bislang Konsequenzen gezogen. Seit Anfang 2014 gibt es für die Konsumentin jedoch eine Alternative, das Fairphone. Es ist das weltweit erste Smartphone mit konfliktfreien Mineralien, das heißt, dass von ihnen keine Rebellen profitiert haben. Von den rund 30 Mineralien, die in einem Mobiltelefon verbaut werden, sind im Fairphone bislang nur 2, Zinn und Tantal, aus nachweislich konfliktfreien Minen im Ostkongo. Bibi Bleke-Molen, die Rohstoffexpertin des niederländischen Herstellers, erklärt wieso.
A fair smartphone is really something else than a fair banana or fair coffee.
Ein Fairphone ist einfach etwas anderes als eine Fairtrade-Banane oder Fairtrade-Kaffee. Smartphones wachsen nicht auf Bäumen. Die Zulieferungskette ist zu komplex. Es ist unmöglich, gleich zu Anfang alles zu ändern und perfekt zu machen. Deshalb gehen wir die Sache Schritt für Schritt an. Die nächste Fairphone-Generation soll auch faires Kupfer, Kobalt und Gold enthalten. Jede Version des Fairphones soll fairer sein als die Version davor.
Pater Justin Kunzi hat derweil mit Unterstützung von Missio in den Rebellengebieten im Ostkongo eine Aufklärungskampagne über das Geschäft mit den Blutmineralien gestartet. Die Profiteure sehen das offenbar nicht gern. Der Kirchenmann entging nur knapp einer Gewehrkugel.
Das darf unsere Arbeit aber nicht beeinflussen. Unser Schutz ist die einheimische Bevölkerung und der liebe Gott. Die kongolesische Regierung fängt auch langsam an, sich um das Problem zu kümmern. Und wir hoffen, dass die internationale Gemeinschaft, die so viel Wert auf Demokratie und Transparenz legt, endlich etwas unternehmen wird. Ich träume davon, dass ein demokratisches Land wie Deutschland ein Gesetz erlässt, das nur noch den Import von zertifizierten Mineralien erlaubt.
In den Vereinigten Staaten wurde bereits 2011 ein Gesetz verabschiedet, nachdem alle börsennotierten Unternehmen nachweisen sollen, dass ihre Rohstoffe nicht aus dem Konfliktgebiet kommen. Nach diesem Vorbild arbeitet aktuell die Europäische Kommission einen eigenen Gesetzesentwurf zur Zertifizierung von Rohstoffen aus, ganz im Sinn der Fairphone-Macher in Amsterdam.
The big difference with our business model is that we don't aim for profit maximization, but for impact maximization.
Der große Unterschied in unserem Geschäftsmodell ist, unser Ziel ist nicht Gewinnmaximierung, sondern Einflussmaximierung. Wir versuchen, die Bedingungen dafür zu verbessern, damit andere Marken und andere Hersteller diese konfliktfreien Mineralien in ihren eigenen Produkten verwenden können.
Vielleicht, so hofft Pater Justin Grunzi, könnte dann doch eintreten, was heute noch unmöglich scheint, dass es im Ostkongo eines Tages keine mordenden Rebellen mehr gibt, aber einen regen Handel mit konfliktfreien Rohstoffen.
Ein Sprichwort sagt, nach dem Regen kommt die Sonne. Ich hoffe, so wird es eines Tages auch im Kongo wieder sein.
Damit im Kongo wirklich nach langem Regen die Sonne wiederkommen kann, müssen wir uns alle bewegen, wir als Verbraucher, wir als Smartphone-Nutzer. Gleich mehr. Fair gehandelte Produkte, die haben in Deutschland schon eine lange Tradition und auch einen langen Weg zurückgelegt. Wenn sie heute auch ganz normal im Supermarktregal stehen, ist das auf jeden Fall eine Erfolgsgeschichte. Und viele Bürger ziehen ja auch wirklich mit und sagen, klar, für fair angebauten und gehandelten Kaffee zahle ich gern einen Euro mehr. Oder auch für Tee oder Bananen. Wie sieht das in Sachen Smartphones aus? Wären die Leute da auch bereit, für ein unter faireren oder fairen Bedingungen hergestelltes Gerät tiefer in die eigene Tasche zu greifen? Wir haben uns mal auf der Straße umgehört und hier sind ein paar Antworten.
Es sind auch Menschen, die geschützt werden müssen, und wenn man dadurch einen Beitrag einfach dazu bringen kann, wenn man diese Handys nicht kauft, sondern andere Handys, die dann etwas teurer kommen, dann denke ich, ist das gerechtfertigt.
Wenn das ein bisschen mehr kostet, ist das eben so. Ich sehe das bei anderen Dingen genauso. Ich sehe das bei Kaffee, ich sehe das bei Schokolade, ich sehe das bei Lebensmitteln und insofern, klar, auch für Handys. Abgesehen mal davon, dass ich sowieso viel Geld für Handys ausgebe und dann machen wahrscheinlich 50 Euro mehr oder weniger jetzt den Kohl auch nicht fett.
Also es ist halt schwer zu sagen, man weiß ja gar nicht, um wie viel Preissteigerung es handelt. Ne? Also ich kaufe mir sowieso keine teuren Handys, von daher.
Man muss auch ein bisschen an die Eigenverantwortlichkeit der einzelnen Verbraucher, und dazu zählen wir ja auch, appellieren, darüber nachzudenken, was sie kaufen, wo es herkommt.
Ja, um anderen Menschen einfach auch menschenwürdige Lebensbedingungen zu ermöglichen, denn wir sind nicht alleine auf der Welt.
Ja, das ist wohl wahr. Wir sind nicht alleine auf der Welt und sollten uns alle zusammen viel mehr danach verhalten. Zum Beispiel darüber nachdenken, ein faires Smartphone, ein Fairphone zu kaufen. Und Sie hören hier gleich als nächstes eine Frau, die seit knapp einem Jahr ebenso ein Fairphone hat. Gleich als nächstes hier im Domradio.
Viele Leute fragen mich, wenn sie das Smartphone auf meinem Tisch rumliegen sehen, was ist das denn für eins? Kenne ich gar nicht. Dann sage ich ihnen etwas stolz, es ist ein Fairphone. Und was ich nicht gedacht hätte, dass ich doch immer noch relativ viele Fragen kriege, was ist das denn? Was ist denn ein Fairphone? Weil ich eigentlich dachte, dass es halt im letzten Sommer so doll rumgegangen sei, dass wirklich inzwischen jeder weiß oder davon schon mal gehört hat.
Sagt Verena von Keitz, die Wissenschaftsjournalistin, die ist seit einigen Monaten stolze Besitzerin eines Fairphones, und neugierigen Fragern erklärt sie immer gerne, was eigentlich hinter diesem etwas anderen Smartphone steckt.
Dass eben diese Metalle, die da drin sind, aus dem Kongo kommen, aber aus einer Mine, die nichts mit dem Bürgerkrieg zu tun hat, dass sie einfach versuchen, es besser zu machen als andere, und verweise sie dann weiterhin auf die Internetseite, von der ich dann immer auch sehr schwärme, weil ich einfach dieses ganze Projekt so gut finde, dass da halt wirklich so eine kleine niederländische Firma sich hingestellt hat und gesagt hat, wir probieren das jetzt einfach mal. Wir haben noch nie ein Smartphone hergestellt, aber wir machen das jetzt. Und man sieht ja, dass sie doch relativ erfolgreich sind.
Die erwähnte Website, die findet sich im Netz übrigens unter fairphone.com, sagt Verena von Keitz. Und so ist sie selbst aufs Fairphone gekommen.
Ich habe im Sommer 2013 relativ viel darüber gelesen. Da ging das ja recht stark durch die Presse, dass es halt nötig ist, damit dieses erste Fairphone produziert werden kann, brauchen sie 5000 Leute, die das im Vorfeld kaufen, also Crowdfunding-mäßig. Und dann habe ich gedacht, okay, ich brauche eigentlich nicht unbedingt ein Smartphone, aber das möchte ich unterstützen, dann bestelle ich eins.
Gesagt, getan. Im Juni 2013 hat sie bestellt. Bis sie ihr Fairphone tatsächlich in der Hand halten konnte, musste sie noch ein halbes Jahr warten, bis zum Januar 2014. Besonders tief ins Portemonnaie musste sie dafür aber gar nicht greifen, sagt sie.
Das war gar nicht so viel, haben mir dann auch viele bestätigt. Also ich habe 325 Euro im Vorfeld für das Smartphone bezahlt und habe mir dann noch dieses Kabel bestellt, mit dem man das dann den Akku aufladen kann. Das konnte man aber zusätzlich machen, also weil sie davon ausgegangen sind, sie wollten ja Ressourcen sparen, dass man das halt nur dann bestellt, wenn man es braucht. Und das waren vielleicht nochmal 8 Euro oder so. Also es war wirklich ganz normaler Preis für ein Mittelklasse-Handy.
Nach Monaten mit diesem fairen Mittelklasse-Handy, sagt die Journalistin heute.
Ich glaube, diese Aura, die damit einhergeht, mit diesem Fairphone, was ja, wenn man sich damit beschäftigt, nicht super, super, super fair ist, sondern ein Ansatz, wie man es machen könnte, dann ist es irgendwie schon immer wieder noch was Besonderes. Also ich finde nicht, dass es ein Smartphone ist wie alle anderen. Und deswegen verzeihe ich ihm auch so ein paar Sachen, die nicht so gut funktionieren. Also ich habe halt ziemlich schnell festgestellt, dass der Touchscreen, den das Ganze hat, nicht so wirklich gut anspricht. Also ich muss da manchmal öfter drauf drücken und es reagiert halt nicht. Das nervt mich dann schon. Ich weiß aber, woran es liegt, oder das habe ich irgendwo mal recherchiert, dass halt diese Oberfläche von dem Fairphone ist eben nicht verklebt. Also diese Glasscheibe ist nicht verklebt mit dem Rest, damit man es wieder auswechseln kann, wenn es mal kaputt geht, sondern verschraubt. Was dann aber wieder wohl in der Technik zur Folge hat, dass der Touchscreen nicht so hervorragend ist.
Auch wenn noch nicht alles perfekt ist an den Exemplaren der ersten Fairphone-Generation, Verena von Keitz, die würde jedem empfehlen, sich ebenfalls für die faire Variante eines Smartphones zu entscheiden.
Auf jeden Fall. Einfach um zu zeigen, dass es geht. Dass es geht, dass die Kunden darauf achten, wo das Smartphone herkommt, wie es produziert wird und dass man damit Erfolg haben kann.
Und
auch wirtschaftlich.
Und hat ihr Beispiel Schule gemacht? Kennt sie andere Fairphone-Nutzer?
Nicht so super viele, aber ich kenne einige. Und das ist immer so ein bisschen lustig, wenn man dann das Smartphone auf dem Tisch liegen hat und dann kommt jemand an und sagt, ah, du hast auch eins, ich habe auch eins. Komm, wir gucken mal gegenseitig.
Vielleicht schon die Anfänge einer neuen Generation, die sich die Fairphonianer nennen könnten. Die nächste Generation von Fairphones, also das Fairphone 2.0, das ist übrigens für 2015 angekündigt und offenbar verhandeln große Telekommunikationsanbieter mit der niederländischen Firma Fairphone. Gleich mehr, gleich nach den Nachrichten. In Domradio weltweit, da sprechen wir heute über das Blut, das an unseren Smartphones klebt, weil sie allzu oft mit Erzen aus Konfliktgebieten in der Demokratischen Republik Kongo hergestellt werden. Und wir reden auch darüber, wie sich langsam aber sicher Alternativen dazu entwickeln. Da haben wir gerade schon das Fairphone kennengelernt. Ein Smartphone, entwickelt und hergestellt von einer kleinen Firma in den Niederlanden, die so weit wie irgend möglich ausschließen will, dass in ihren Geräten Konfliktrohstoffe verarbeitet werden. Es gibt sie also schon, die Fairphone-Nutzer, aber damit sich wirklich etwas ändern kann im Kongo, müssen das natürlich noch viel, viel mehr werden. Und da kommen jetzt alle großen Mobilfunkhersteller und auch die Netzbetreiber ins Spiel. Und auch da gibt es durchaus schon Bemühungen. Bei mir im Studio ist jetzt Cornelia Schiskowitz aus der Abteilung Nachhaltigkeit bei der Deutschen Telekom. Schön, dass Sie da sind.
Guten Tag.
Inwieweit setzen Sie sich bei der Telekom mit dieser Problematik der Blutmineralien auseinander?
Wir sprechen von Konfliktmineralien. Das ist auch der korrekte Begriff. Wir haben schon 2005 ein Policy Statement zu Coltan veröffentlicht auf der Website der Deutschen Telekom. Ich habe das damals schon mit verfasst. Und wir verpflichten unsere Lieferanten, keine Konfliktmineralien zu verwenden.
Wenn Sie jetzt sagen, Sie verpflichten Ihre Lieferanten, keine Konfliktrohstoffe zu nutzen, inwieweit ist das denn überhaupt einzuhalten?
Das ist nicht ganz einfach, aber durch die Gesetzgebung in den USA, den sogenannten Dodd-Frank Act, müssen die Unternehmen das in den USA einhalten bzw. nachweisen, woher die Rohstoffe kommen. Und das hat die ganze Debatte ziemlich beschleunigt.
Stichwort Fairphone. Wie interessant ist dieser niederländische Hersteller für die Deutsche Telekom als Vertriebspartner?
Das Fairphone ist aus Nachhaltigkeitssicht sehr interessant, sehr innovativ. Wir haben schon seit 1,5 Jahren direkten Kontakt mit den Kollegen in Amsterdam. Als Vertriebspartner ist es noch unklar, ob wir da zusammenkommen. weil Fairphone nur eine relativ geringe Menge produzieren möchte, 200.000 Stück bei der nächsten Auflage quasi. Das ist für die Deutsche Telekom, die ja über Millionen Mobilfunkkunden verfügt, etwas schwierig mit so kleinen Auflagen. Nichtsdestotrotz unterstützen wir das Fairphone, wir helfen ihnen auch bei der Entwicklung und haben auch eine Studie veröffentlicht mit der Deutschen Umwelthilfe, wo wir uns ganz genau mit den verschiedenen Aspekten der Nachhaltigkeit und der Fairness auseinandergesetzt haben.
Also nochmal nachgefragt, Sie haben jetzt gesagt, Sie verhandeln. Was ist da der Stand der Dinge? Wie wahrscheinlich ist es, dass so eine Kooperation zustande kommen kann?
Das kommt auf die beiden Partner an, da kann ich jetzt noch nichts sagen dazu.
Falls die Zusammenarbeit kommen würde, wann wäre denn damit zu rechnen frühestens?
Also Fairphone hat ja bekannt gegeben, dass sie zu Beginn des nächsten Jahres das sogenannte Fairphone 2.0 auf den Markt bringen und präsentieren möchten. Das soll dann fertig sein Mitte des Jahres 2015. Das wäre der frühestmögliche Zeitpunkt. Ich möchte aber hier keine Hoffnungen machen, dass das wirklich so sein wird.
Sie kennen die Szene ja ziemlich gut. Wie groß muss denn der Druck der Verbraucher werden, damit auch Branchenriesen wie Apple, Samsung und Co. ganz ernsthaft wirklich wirksame Schritte unternehmen?
Also das ist sehr unterschiedlich. Apple ist ja als Unternehmen, das in den USA an der Börse ist, verpflichtet, den Dodd-Frank Act einzuhalten. Die haben auch im Februar 2014 eine Pressemitteilung dazu veröffentlicht, wo sie sagen, sie versuchen schrittweise Konfliktmineralien aus ihren Produkten herauszubekommen. Andere Unternehmen, es sind viele Unternehmen an dem Thema dran. Es ist aber auch ein unglaublicher Aufwand, über die vielen Ketten oder Stationen in den Lieferketten wirklich die Rohstoffe nachzuverfolgen und überprüfbar zu machen, dass sie nicht aus Konfliktminen kommen. Das ist sehr, sehr aufwendig. Es gibt ein Programm, das heißt Konfliktfreie Schmelzen. Das hat auch die Telekom mit aufgebaut. Darüber werden Schmelzen zertifiziert, dass sie eben nur konfliktfreie Mineralien verwenden.
Und welche Macht haben da wir als Verbraucher?
Eine große.
Wie können wir die manifestieren, ausspielen?
Also wir bekommen einige Anfragen nach dem Fairphone, aber vergleichbar mit einem iPhone 6 ist das natürlich noch relativ gering. Aber fragen Sie nach in den Shops, fragen Sie nach, wo immer Sie Handys beziehen, ob es das Fairphone gibt.
Eine Frage noch in eine etwas andere Richtung. Sie selbst sind von Hause aus Psychologin und als solche haben Sie ja auch die Berichte über diese schwer traumatisierten Vergewaltigungsopfer im Kongo gelesen. Was hat das mit Ihnen gemacht?
Also ich habe das, ich beschäftige mich auch schon relativ lange damit. Und das ist natürlich immer wieder, berührt einen das sehr, wenn man diese Berichte liest. Aber ich denke, in der Nachhaltigkeit ist es generell so, dass man dafür antritt, die Welt ein Stück weit zu verändern. Und da passt das eigentlich hinein. Ich muss auch sagen, wir kooperieren nicht nur mit Fairphone, wir versuchen auch die anderen Geräte bei der Telekom besser und nachhaltiger zu machen. Insofern ist das sozusagen auf der Linie der Telekom.
Cornelia Schischkowitz war das, von der Nachhaltigkeitsabteilung bei der Deutschen Telekom über Bemühungen in ihrem Unternehmen, der Problematik von Blutmineralien entgegenzutreten und über die Verhandlungen zwischen Telekom und Fairphone. Ich danke Ihnen, dass Sie bei uns waren.
Gerne.
Kongo, Krieg und unsere Handys, ihre Stimme gegen Geschäfte mit blutigem Koltan. So ist die Aktion Saubere Handys überschrieben, eine Aktion des katholischen Hilfswerks Missio. Und Jörg Nowak von Missio, der kann uns natürlich noch mehr darüber sagen. Herr Nowak, das Ganze ist eine Unterschriftenaktion. Wie genau funktioniert das?
Ja, das funktioniert ganz einfach. Man kann auf der Website von Missio online unterschreiben. Unseren Appell, der sich richtet an die Mobilfunkhersteller. Und wir wollen ganz einfach, dass diese Hersteller, Samsung, HTC, Apple und andere, uns garantieren, dass sie keine Geschäfte mit Rebellen machen. Und bislang haben 30.000 Menschen diese Unterschriftenaktion unterstützt. Man kann sich auch die Unterschriftenlisten zuschicken lassen. Wir glauben, dass wir mit dem Druck der Konsumenten etwas bewegen und verändern können. Bislang hat dieses Thema noch nicht die Priorität bei den Handyherstellern, die es haben sollte. Und je mehr Menschen mitmachen, desto größer ist die Chance, dass sich was verändert, dass es wirklich saubere Fairphones zukünftig geben wird, flächendeckend, und dass sich die Situation für die notleidenden Menschen im Kongo auch dadurch verändert und verbessert.
Sie haben gerade schon gesagt, 30.000 Unterschriften haben Sie schon gesammelt. Haben Sie schon irgendwelchen Rücklauf bekommen, schon irgendwelche Reaktionen?
Also Auf der einen Seite gibt es viele Menschen, die unterschrieben haben, die sagen, es ist gut, dass ihr dieses Thema aufgreift. Wir sind dafür, wir schätzen das sehr, dass ihr euch da engagiert. Und wir merken auch, dass die Smartphone-Hersteller, die in den letzten Jahren dieses Thema absolut ausgeblendet haben, dass es da eine größere Offenheit gibt. Es gibt Handyunternehmen, die Nachhaltigkeitsabteilungen haben, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Andere Unternehmen merken auch, sie müssen darauf reagieren, sie müssen sich etwas einfallen lassen, weil die Menschenrechtsverletzungen und die Verstrickungen sind zu deutlich. Ich habe das Gefühl, es kommt Bewegung in dieses Thema, es ist eine Veränderung möglich und je mehr Menschen sich da zu Wort melden und kritisch hinterfragen, was hat mein Handy mit dem Konflikt im Kongo zu tun, desto mehr bewegt sich etwas und desto schneller verändert sich auch etwas.
Sie haben auch prominente Unterstützer, ne?
Es gibt erfreulicherweise viele Prominente, die uns auch dabei unterstützen. Kardinal Wölki zum Beispiel hier aus dem Erzbistum Köln hat die Unterschriftenaktion unterschrieben und hat auch sich an einem Statement dazu geäußert, dass er dieses Thema für sehr wichtig hält. Norbert Blüm, Hertha Däubler-Gmelin, Horst Lichter, der Fernsehkoch, der auch ein Handy hat und den wir angesprochen haben, hat auch unterschrieben, hat gesagt, dieses Thema ist uns wichtig und das finden wir ganz, ganz bedeutend. Jeder von uns hat ein Handy und jeder sollte darüber nachdenken, was es bedeutet, dass das Handy etwas mit dem Konflikt im Kongo zu tun hat und mit dieser Unterschrift kann man etwas bewegen.
Wir steuern ja jetzt schon so langsam in Richtung Weihnachten. Was könnte da jeder einzelne in Sachen saubere Handys unternehmen?
Ja, wer sich ein neues Smartphone wünscht unter dem Weihnachtsbaum, unter den Tannenbaum, kann entweder auf das Fairphone zurückgreifen, was wir eben schon erläutert haben. Das ist sozusagen das fairste Phone auf dem Markt. Das hat noch einen relativ geringen Marktanteil. Bei den anderen Herstellern gibt es sozusagen Ansätze zu sagen, ja, da haben wir schon die ersten konfliktfreien Mineralien verwendet. Aber wir wissen noch nicht, wie sauber die sind. Da herrscht noch eine große Unsicherheit. Das heißt, der erste Schritt wäre jetzt erstmal, den Druck weiter auf die Mobilfunkhersteller zu verstärken, zum Beispiel durch diese Aktion saubere Handys. Und wir haben die Hoffnung, dass wirklich idealerweise innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre die anderen großen Unternehmen nachziehen und auch sagen, wir richten uns, orientieren uns an dem Fairphone und unsere Handys sind sauberer geworden.
Die Aktion Saubere Handys, die ist wiederum Teil einer größeren, übergreifenden Aktion, nämlich der Aktion Schutzengel. Vielleicht sagen Sie uns da auch nochmal kurz ein paar Takte zu.
Ja, die Aktion Schutzengel von Missio hat im Mittelpunkt das Thema Familien in Not, am Beispiel Land Kongo. Und da gibt es sehr viele Familien, die unter diesem blutigen Konflikt im Kongo leiden, wo wir sehr viel Hilfe leisten mit Spenden aus Deutschland, wo traumatisierte Opfer des Krieges psychologische und seelsorgerische Hilfe bekommen. Da gibt es ganz berührende Schicksale von Menschen, die während des Krieges Opfer geworden sind. Ein junges Paar, das kurz vor der Hochzeit stand, die hatten sich gerade verlobt und sind dann von den Rebellen überfallen worden. Und glücklicherweise konnte sie nach 6 Monaten fliehen, aber die 6 Monate waren absolutes Trauma. Und um solche Opfer des Konfliktes kümmern sich unsere Projektpartner, weil es herrscht sehr viel Stigmatisierung und Diskriminierung in der Gesellschaft. Diese Hochzeit wurde dann abgesagt von den Schwiegereltern, von dem Bräutigam. Er hat aber zu seiner Frau gehalten und die Projektpartner haben das Brautpaar weiter unterstützt und haben versucht, die Familie auch wieder den Familienfrieden zu schaffen. Und jetzt in diesem Frühjahr hat diese Familie, dieses junge Paar zusammen mit der kompletten Familie endlich heiraten können. Es gab da ein großes Fest und das war auch ein kleines Happy End in diesem oftmals so traurigen Land Kongo, dass es da eine Familiengeschichte gibt, ja, die zu einem glücklichen Ende geführt hat, mithilfe dieser Projektpartner, mithilfe auch der Spenden aus Deutschland, weil man dann auch nochmal sieht, wie kann denn hier sozusagen meine Spende helfen, dass diese Traumaarbeit wirksam ist und diese tolle Hochzeitsfeier in diesem Vorjahr ist da ein Beispiel dafür, dass es sich lohnt, den Kongo zu unterstützen.
Fast schon ein Schlusswort. Unsere Sendung steuert jetzt auch stark auf ihr Ende zu. Was möchten Sie den Domradio-Hörerinnen und Hörern noch als kleines Fazit mitgeben?
Ja, ich finde, das Fazit ist, dass wir darüber nachdenken sollten, was hat mein Smartphone mit diesem Konflikt zu tun und was kann ich selber dazu machen. Natürlich ist es wichtig, daran zu denken, wie die Menschen dort im Kongo leben und die auch zu unterstützen, zum Beispiel durch eine Spende. Aber ich glaube, dass daneben es eben auch noch wichtig ist, dass wir als Konsumenten kritisch sind, genauso wie wir kritisch sind, wenn es um faire oder unfaire Bananen oder fairen, unfairen Kaffee geht. Und wir müssen einfach als Handy-User die Unternehmen in die Pflicht nehmen. Die müssen uns garantieren, dass sie keine Geschäfte mit Rebellen machen.
Jörg Nowak war das vom katholischen Hilfswerk Missio zu Gast heute in Domradio weltweit zum Thema Bluthandys, warum unsere Smartphones so gar nicht smart sind. Wir haben versucht, hinter die Kulissen des Handels mit Konfliktrohstoffen zu schauen. Und wenn Sie jetzt gehört haben, was für ein Leid diese Blutmineralien auf so viele Menschen in der Demokratischen Republik Kongo gebracht haben, dann denken Sie ja vielleicht tatsächlich darüber nach, sich zum Beispiel an der Missio Online Unterschriftenaktion Saubere Handys zu beteiligen. Oder Sie bestellen gleich ein Fairphone 2.0 für 2015. Wir haben alles unter domradio.de verlinkt. Und Ihnen, Herr Nowak, sage ich jetzt ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Herzlichen Dank auch an Sie.
Bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanke ich mich fürs Zuhören. Nachhören können Sie die komplette Sendung wie immer bei uns im Netz unter domradio.de. Da haben wir den Podcast für Sie bereitgestellt. Ich bin Hilde Regenieter und ich sage jetzt Tschüss. Machen Sie es gut.